Hallo Leute, da sind wir wieder, Beyond Page Views mit reichlich Check-in, mit ein bisschen Housekeeping, wo wir nicht wissen, ob es da wirklich hingehört hat, und ein paar Fundstücken. Hast du ein paar Beispiele für uns, Michael?
Ich habe was zum Check-in, USB-Kabel für Technophile und ansonsten Fundstücke haben wir, bunte Mischung. Wenn du noch kein Universal Backup hast, dann haben wir dafür ein Fundstück. Wir haben YouTube-Videos vom berühmten Markus Bärsch, gleich zwei, wie man ihm beim Ausprobieren zuschauen kann und sonst noch viel anderes.
Genau.
Viel
Wir haben
Spaß
Gutes und
dabei.
Schlechtes im
Achso,
GA4 gefunden.
auf jeden Fall. Dann bis
Bis
gleich.
gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bärsch und Michael Janssen.
Und wir sind zurück mit Beyond Page Views. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Oder umgekehrt, Entschuldigung. Wie immer hier am Mikrofon auf der einen Seite Markus Biersch und mit dabei ist.
Michael Jansen.
So, völlig überraschend, Michael Jansen.
Ja. Man spricht mich an mit er, sie. Ne, ist das so? Oder er,
Ja,
he,
genau.
they?
Wir haben eine Newsfolge ohne Gast, völlig ungewöhnlich. Ja, sonst haben wir ja immer einen Gast bei der Newsfolge. Nee, stimmt gar nicht, ne? So, also alles beim Alten. Und deswegen würde ich sagen, rutschen wir gleich rein in das Thema. Ich habe tatsächlich was ins Housekeeping geschrieben. Wir können jetzt noch schnell darüber diskutieren, ob es da auch hingehört, aber ist wurscht. Wir hatten entweder im Housekeeping oder im Check-in oder sonst irgendwo hatten wir mal das Thema AV oder nicht. Da hattest du es reingeschrieben. So, machst du einen, mach ich keinen. Und ich bin bei LinkedIn über einen Post gestolpert, der auch relativ klar deutlich macht, warum das für uns eigentlich überhaupt in Frage kommt. Da geht es eben tatsächlich um was und wann und Regelmäßigkeit und sonstige Geschichten. Und ich glaube, das passt einfach überhaupt nicht auf das, was wir hier tun. Den LinkedIn-Post wollte ich hier einfach nochmal verlinken, an LinkedIn verlinken.
Genau,
Es
weil
sei ihr
nämlich,
mitgetan.
ja, weil wenn du mit GA4 arbeitest, relativ wenig Daten hast, die du tatsächlich irgendwie PIIs hast, hoffentlich.
Ja, ne? Und ich denke, selbst wenn man mal Zugriff auf irgendein Backend bekommt und da mögen irgendwelche Zahlen drin stecken von Verkäufen oder so, weil das E-Commerce ist. Selbst da fehlt die Regelmäßigkeit völlig, ne? Wenn man da reingeht, irgendwelche Konfigurationen macht und wieder raus ist. Also insofern sehe ich das eigentlich immer als nicht erforderlich an.
Ja, aber viele wollen das halt gerne haben und leider, dann macht man sich die Arbeit und dann am Ende sagen die, ja, aber steht da gar nichts drin. Wir haben auch keinen Zugriff auf irgendwelche, da steht mal, da muss man angekreuzt werden in IP-Adressen und irgendwelchen Daten und so.
Ja.
Und kann ich ja nichts ankreuzen, weil
Nee. Ist nichts
werden ja
da.
nicht gespeichert. Das ist ja nichts da. Und
Genau.
dann sagen die ja, und dann sage ich ja.
So, das war das kurze Housekeeping. Das soll es gewesen
Genau,
sein.
dann kommen wir jetzt zum Check in unser Thema, wo wir einfach alles reinpacken, was so irgendwo
Ja.
reinpasst. Und ich finde ja, wir sind ja der Podcast für die technophilen Menschen, oder?
Genau. Ja, sind wir. Für Hörende sage ich jetzt extra dazu, dass du die ganze Zeit schon grinst.
Ach
Ich sag
so,
mal, für.
nee, nee, also ich bin auf dieses Mysterium USB-Kabel gekommen. Da wurde ja schon viel gemacht, viel getan. Wir haben ja USB A, B, C oder nee, B gibt es nochmal doppelt und so. Auf jeden Fall sehr merkwürdig, dass dann gibt es diesen ganzen. Nee, A
Ja,
gibt es
und
doppelt,
Mikro
ne?
und Mini und ja.
Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, Mikro und Mini-USB, glaube
Ja, ich habe
ich.
hab hier noch welche rumliegen, weil ich noch Geräte habe, die damit geladen
Ja,
werden.
und
Die
diese
tun
dickeren,
es.
diese größeren und so. Und auf jeden
Die
Fall ganz
tun es aus Versehen
interessant.
noch.
Genau. Und dann kam ich jetzt darauf, weil ich habe so einen Monitor, so einen Reisemonitor, so einen flachen, den man per Kabel anschließen kann. Also
USB-C.
der, nee, offiziell mit HDMI,
Ah,
also
okay.
Micro-HDMI-Eingang und USB-C, aber du kannst mit den Quellen USB-C1, C2 und HDMI auswählen. Dann habe ich es ausprobiert, nur über darüber zu machen, genügend Power reingejagt und so und dann online recherchiert, was die Leute in online sagen und dann sage ich, ja, nee, du musst beide Kabel benutzen. Dann sind wir, das kann es doch nicht sein. Und dann habe ich herausgefunden, dass es USB-C-Kabel gibt, die auch das Videosignal übertragen.
Ja.
Aber nicht alle.
Nee,
Ganz
sonst würde
wenige.
meine
Nur
Dockingstation auch nicht funktionieren. Also, ja, klar.
ganz wenige. Und du musst halt wissen, welche Kabel das sind. Also, und das steht auch nicht drauf. Das ist also ein Standard ohne Standard. Es gibt nämlich USB-Kabel, die können nur den Strom transportieren. Es gibt welche, die können Strom und Daten. Dann gibt es welche, die können Strom, Daten und schnelle Daten, glaube ich, ist das dann noch. Und dann noch schnelle Daten und Video und Audio mit transportieren. Du brauchst dann dafür einfach nur für diesen Monitor einfach nur ein Kabel, was Video und Audio mit transportieren kann. Und da haben wir jetzt ein Testgerät für gekauft, weil das zu nervig war, weil das hier nirgendwo draufsteht. Hast du sowas auch, so ein Testgerät dafür, Markus?
Nee, habe ich nicht.
Guck
Nein,
mal, ich
ich habe da
zeig's dir mal
vielleicht.
kurz in die Kamera für die. Das ist so eine Platine.
Okay.
Kannst du das erkennen? So, das ist
Kann
so
ich,
eine
ja.
Und da kann man links und rechts die Kabel reinstecken und dann leuchten ganz viele LEDs und dann musst du recherchieren, welche LED ist für was. Und dann weißt du, was das Kabel kann. Und es gibt auf dem Markt nichts Einfaches. Also das ist also für die, die sich damit nicht auskennen, es gibt da so Messgeräte dafür und auch noch Geschwindigkeiten, die haben auch nochmal extra, nicht alle Kabel können schnell. Von daher echt ja. sehr
also merkwürdig. Das liegt vielleicht nicht an euch, sondern am Kabel.
Genau, also wenn ihr keine Daten übertragt, dann ist das Kabel nicht kaputt, sondern ist einfach vielleicht nur für Strom da. Und das ist aber schon nervig, oder Markus, ohne Standard?
Ja. Bin da auch nie drüber gestolpert bisher, insofern, ja.
Okay, ich hab's mir gedacht, dass ich mich gewundert habe, dass plötzlich irgendwie eine Festplatte so langsam hier die Daten übertragen hat oder so. Habe ich einfach hingenommen, als irgendwo ist da ein Problem, aber naja. Also ihr wisst, USB-Kabel ruhig mal durchmessen oder durchtesten und für die Geschwindigkeit gibt's übrigens dieses Gerät, Markus, sondern für dich auch nochmal, damit kann man die Geschwindigkeit, die Wattzahl kann man damit messen, die übertragen wird.
Ah, okay. Ich meinte ja, dass die schnellladefähig sind, haben ja irgendwie einen andersfarbigen...
Anderes Bild haben die. Das ist USB 3. Das andersfarbige Ding ist USB 3, glaube ich.
Ach, stimmt, genau. Ja, nee, hast recht. Ja, das ist bei USB-C.
Ist ja nicht bei USB-C.
Kann man da nicht sehen. Ja,
alles durcheinander. Darum kommen wir jetzt zu den schönen Sachen, zu denen die einfacher sind, und zwar zu der Server-Side Google Tech Manager Gallery, Community Gallery.
Genau, aber der Event Repeater ist ja für den Client-Side Google Tech Manager. Insofern, das findet ja im Browser statt, kein Data Layer am Server. Aber was ich eigentlich mitteilen wollte, ist, dass der Event Repeater, die Vorlage, über die wir ja auch schon mal geredet haben und die meines Erachtens ganz hilfreich ist, wenn man sich mit Race Conditions und Consent und sonstigen Geschichten umschlägt, der ist jetzt offiziell in der Gallery. Das heißt, wer den manuell installiert hat, kann den jetzt austauschen gegen eine Version aus der Gallery.
Ja,
dazu auch am Ende noch einen ganz speziellen Tooltip.
Mhm, okay, und hier Cliffhanger fürs Ende, sehr gut.
Genau.
Also ich nutze ihn immer öfter, weil ich einfach zu viel gesehen habe, was dann plötzlich nicht mehr funktioniert, wo du sagst, naja, ich packe dann mal sicherheitshalber die E-Commerce-Events rein, falls das System dann doch mal früher feuert oder so. Schon sehr praktisch, anstatt irgendwelche Trägergruppen und so. Nutze ich immer öfter.
Genau. So, statt was ganz Neues, jetzt was ganz Altes.
Ja, was heißt Basic? Wir hatten uns letztens, wir beide haben uns mal im Chat unterhalten darüber, über Programmiersprachen und Basic wird 60. Ne, oder 60 geworden. Geht in Rente dann, würde ich sagen, bald. Kennst du irgendeine Anwendung, die Basic benutzt?
Nein.
Also, nicht
Visual mehr Basic. Visual Basic. Also
GoTo 10. Print X, GoTo 10. War das nicht so 10? Nein.
Also Basic, hier, klar, ich habe hier auch noch so einen Brotkasten, ne, so ein Retro Commodore 64, ne? Da kannst du auch noch Basic drauf schreiben und so weiter. Aber nein, ich kenne nichts mehr, was tatsächlich noch läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Industrie und vielleicht teilweise auch in Arztpraxen oder sowas, die sind ja dafür bekannt, dass die auch uralten Scheiß haben, dass da vielleicht irgendwo tatsächlich
Basic nicht.
Ja, aber wenn es läuft, warum ändern? Ne?
Visual Basic. Oder Borland Pascal, das ist unser nächstes Thema, genau. Und dann ist halt die Frage, womit programmiert man jetzt eigentlich, war eigentlich so mein Ding, womit programmiert man jetzt eigentlich, wenn man im Analytics-Bereich unterwegs ist, welche Sprache ist da am praktischsten? Was würdest du sagen? Im Sprung von Basic zu Borland Pascal zu...
Also das ist ja alles Zeug, was früher hauptsächlich dafür gedacht war, Desktop-Anwendungen zu schreiben. Das ist ja heute eher so ein Nebenwerk, dass man Desktop-Anwendungen schreibt. Wenn man heute eine Programmiersprache lernt, dann ist es entweder, wenn man App-Entwickler wird, dann wird man sich wahrscheinlich mit sowas wie Dart und Flutter oder Kotlin oder wie das Ding heißt, rumschlagen, wo man dann möglichst für beide Plattformen was kompiliert kriegt. Oder Progressive Web Apps bauen, dann bist du mit diesem ganzen serverseitigen JavaScript-Gedöns und diesen ganzen Frameworks wahrscheinlich gut aufgehoben. Ja. Aber wenn es um Programmiersprachen geht, ist das erste, was mir einfällt, wäre dann Python wahrscheinlich.
Ja. Noch nie viel mitgemacht. Da machst du noch mehr mit?
Nein, nee. Also ich nicht wirklich viel. Ab und an mal.
Node.js bringt Spaß, finde ich tatsächlich. Das ist ganz praktisch. Und ich habe jetzt hier auch endlich mal dein Buch angefangen, den Server-Side, die Template für Server-Side Google Tech Manager. Link findet ihr in den Shownotes natürlich gleich, bestimmt gleich noch nicht.
Einfach nicht.
Aber Markus packt den gleich rein. Und ich habe mich damit beschäftigt und dann habe ich gesagt, boah, das ist ja auch wieder nur JavaScript mehr oder weniger.
Das ist ja JavaScript.
Aber so eine schlechte Oberfläche. So eine schlechte, also nicht nur das, was man darf, sondern so eine schlechte Oberfläche.
Ja. Du kannst mit Tab nichts einrücken, was du markiert hast und so. Dann ist einfach schwupp, ist es weg und so. Das ist wirklich traurig. Also der Editor ist kacke.
Du hast ein echtes Auto vervollständigt. Du hast ja nichts hast du
da. Nee.
Selbst wenn dir irgendwelche Libraries fehlen, wenn du sagst, naja, ich brauche halt die da oben eingebunden, dann schreib du einfach selber rein, sowas wie, was mein Visual Studio einfach von alleine macht. nicht mal das geht dann.
Ja, nee, das Importieren der API ist. Du musst das alles. Nein, tippity-tippity-tipp ist da angesagt.
Und dann nochmal, ja, und dann muss man so wie du hast ja gemacht, so ein Einreichen per GitHub, wo ich denke, ja, aber wo ist der Knopf dafür? Also, das gibt's ja, man muss ja von Hand drüber kopieren, habe ich bisher noch nicht gemacht, aber. Du musst auch dann zu GitHub von Hand drüber kopieren, oder?
Nein, du musst das Template exportieren in dein lokales Repository und dann eben
Das pushen. Meine ich.
Oder halt direkt irgendwie in GitHub manuell hochladen, aber da gibt's auch keinen Workflow für, genau.
Ja, das meine ich. Das ist, die machen so viel, die machen, ich weiß generell, die Google Cloud kann so viel online, kann so viel im System selber, aber irgendwie da so dieses, genauso wie es ja auch keine Oberfläche gibt für den Google Tech Manager selber, weil die auch, also für die normalen Eingabefelder, für das. Also Spaß ist anders. Sondern verbietet
einem alles. Dass wir Syntax-Highlighting haben. Ne? Ich kenne Tech-Manager, die das nicht beherrschen.
Ja, ja. Aber das ist also das macht ja überhaupt keinen Spaß, finde ich. Da könnte natürlich also so ein bisschen TypeScript wäre so cool. So, also das sind einfach so Sachen, dass alles, was definiert, schon wieder reinladen kannst und so. Weil ich bin jetzt zwischen Fan von TypeScript, weil man da weniger denken muss.
Ja, dafür brauchst du 25 mal so viel Energie wie für plain Vanilla JavaScript. Insofern, TypeScript ist für mich völlig, also aus Nachhaltigkeitsgründen ist mir TypeScript ein Graus.
Ja, kann sein. Aber es ist halt, naja, ich glaube, ja, die Frage ist, wo die Ressourcen entstehen und verbraucht werden.
Das ist
wie ich find's sau praktisch.
So.
Aber ja, also. Der Code wird größer. So, dann hätten wir das Thema schon mal und dann nochmal ganz kurz. Wir waren jetzt ja schon bei den Server-Side Google Tag Manager Templates. Besser, das könnte auch ein bisschen einfacher gehen, ein bisschen hübscher. Also es sind tolle Möglichkeiten mit möglich, aber aktuell wieder auf LinkedIn und so, der Server-Side Google Tag Manager, wusstest du das? Das ist das Allheilmittel für alles, Markus. Du wusstest das schon, ne? Der ist, also wenn du mehr Conversions brauchst, baust du den einfach ein. Wenn du bessere Daten brauchst, baust du einfach ein und es wird alles besser.
Ja, auch wenn du Targeting brauchst und Remarketing, nachdem die Cookies weg sind, der Server wird's richten.
Genau. Apropos Cookies, First Party, Third Party, nur weil irgendein Tool ein Third Party Tool ist, setzt das keine Third Party Cookies, sondern so wie Google Analytics oder auch Facebook setzt auch ein First Party Cookie. Dann bitte nochmal kurz hinsetzen, lernen, was der Unterschied ist zwischen First Party, Third Party und dann bitte nicht auf LinkedIn sowas posten, sondern auch noch 100-mal geliked wird. Weg damit. So.
Aber mein Wegweiser durch die Cookie-less Future hatten wir eh schon verlinkt, deswegen müssen wir es hier nicht nochmal machen.
Ja. Ach stimmt, kannst du auch gerne reinpacken in die Shownotes.
So, was haben wir denn noch? Ohne Testing kein Tracking, was schreibst du denn da?
Ja, weil das nervt mich so. Ich hatte jetzt wieder, wir sollten irgendwie eine Implementierung bei uns testen und dann, also erstmal viele, auch wenn wir Ansprechpartner vor Ort haben, die wissen gar nicht, wie man testen soll, was sie selber eingebaut haben. Und dann würde ich sagen, wenn ich nicht testen kann, dann kann ich auch nicht tracken. Das heißt, ich muss gucken, was ich da eingebaut habe und auch, ob es ankommt oder so. Auch das ist Nummer eins. Und dann gilt das auch für Bestellungen. Wir hatten das jetzt, dass wir zwar im Live-System sollten wir testen, aber die Bestellungen nur im Testsystem, wo dann kein Code drin war vom Tech-Manager oder vom GA4. Da durften wir die Bestellung testen. Ja, aber das macht ja keinen Sinn. Darum Appell an alle, schafft Möglichkeiten, dass man auch Bestellungen tracken kann. Das
hilft. Ja, genau, im Live-System, nicht
im Live-System, auf
der Stage. Im genau. Live-System. Selbst wenn es heißt, auf der Stage ist alles genau wie im Live-System. Trotzdem.
Nie.
Stimmt das nie. Ja?
Da lache ich immer, Entschuldigung, da muss ich immer auch in Kurzem lachen, wenn ich sage, das ist alles genau gleich. Also, ja, nein, nie. Es war noch nie alles genau gleich. Ja, von daher testen.
Aber ich habe auch so ein Déjà-vu. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, weil es einfach auch ein Dauerbrenner ist.
Mehrfach. Ja.
So, was hast du uns denn noch da reingeschrieben? Wir sind immer so
also für die anderen, für die Markus jetzt natürlich nicht sehen können.
Michael hat den Check-in überflutet.
Genau, ich habe den Check-in gefüllt und ich habe mir zwischen vorgenommen, Markus darf vorher nicht wissen, was da steht.
Ja.
Darum schreibe ich da Sätze an und bei dem nächsten Satz
mit
musste
Sternchen bestanden, hat super funktioniert. Hier steht First Party, Third Party, Hauptsache Party. So erklärt.
Ja, nee, das war das gerade mit den Cookies.
Ach, das war es mit den Cookies schon. Okay.
Ja.
Ja, das also Medium als besser. Organic Promo Engine, da kann ich mir ja schon fast was drunter vorstellen.
Ja, was denn?
Ja, Leute veröffentlichen mehr bei Medium, weil Medium unheimlich viele Reichweite hat.
Ja, aber
ich kriege jetzt immer noch Statistiken für die Artikel, die ich vor Jahren, ich habe mal zwei Artikel bei Medium geschrieben und die haben immer noch jede Woche, jeden Tag mehr als einen Aufruf. Ich weiß gar nicht warum, also offensichtlich.
Ja, und mir fiel's auf, weil du von André Maffrey oder wie der heißt, was von Medium gepostet hat und das Einzige, was der postet, ist seine eigene Werbung. Er hat drei Beiträge da und jedes Mal ist es Werbung und die hast du gepostet, wo ich sage, ja, es fällt mir inzwischen öfter auf, dass öfter mal einfach so Tool-Promo einfach ein Medium-Artikel ist. Mhm. Kann man also nutzen, wer so sein Tool promoten möchte, einfach ein Medium-Dingsbums veröffentlichen.
Genau. Aber ich hab's ja, aber kommen wir ja gleich dazu, müssen wir jetzt nicht drüber reden.
Ja.
So, das muss man auch so schwer machen, da haben wir ja auch schon mal geredet. So.
Ja, ist sehr gut. Aber jetzt noch die letzte Frage ist, ich kriege immer wieder Anfragen, du wahrscheinlich genauso, von wegen, hey, ich brauche den Google Tech Manager Server-Side, wir sind ein kleines Unternehmen, wir fangen gerade an damit. Und dann sage ich mal, ja, braucht den wirklich? Steckt mehr Ressourcen in das GA4 selber rein und dann die letzte Meile ist tatsächlich Server-Side. Für GA4, wie siehst du das, Markus?
Muss man nicht direkt mit anfangen.
Ne? Ist halt auch
ein paar Leute, die fangen direkt damit an, auch für kleinere Websites, wo gar nicht so furchtbar viel läuft, aus verschiedensten Gründen. Da ist vielleicht die datenschutzbeauftragte Person ist irgendwie besonders kritisch und möchte dann, dass der Tech-Manager auch schon vom eigenen Endpunkt geladen wird. Ja, das alleine kann es teilweise schon wert sein. Und eben auch die Tracking-Skripte und so weiter bei Zustimmung. Es gibt immer irgendeinen Grund. Also ab einem bestimmten Volumen würde ich nie sagen. Ich würde immer nur sagen, lass uns doch erstmal gucken, was wir so mit dem Client-Side-Setup alles irgendwie falsch gemacht haben bisher. Lass uns doch erstmal gucken, dass wir das alles gerade ziehen. Und dann können wir uns überlegen, es ist ja eine wirtschaftliche Entscheidung.
Ja.
So, und im schlimmsten Fall kommen vielleicht nur 5% mehr Daten zustande und mehr nicht. Ja, so, wenn es jetzt darum geht, dass es um mehr an Daten geht und nicht um mehr Kontrolle und sonst irgendwas.
Ja.
Irgendwas anbinden, was man aus dem Browser gar nicht anbinden will. All das sind vernünftige Argumente. Sind bei den kleinen Websites aber in der Regel, macht sich da keiner so einen großen Kopf. Aber wenn ich jetzt sage, so, wenn wir jetzt 5 oder sagen wir mal 10% mehr Daten bekommen würden, wäre das, wie viel Euro wäre das wert? So, und das ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Wenn ich jeden Monat 200 Euro für das Hosting bezahle, ich habe aber eigentlich nichts davon, dann ist es wirtschaftlich sinnvoll, die 200 Euro nicht zu bezahlen.
Ja, und es ist auch nicht nur das Hosting, schön wär's.
Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Damit geht's ja schon los. Darum, also dann klappt irgendwas nicht, dann muss da jemand rumadministrieren, tritratrulala. Im Client Side Google Tech Manager, da hast du vielleicht irgendwie 5 Agenturen drin, die da irgendwie schalten und walten und das macht dich glücklich, dann ist das meinetwegen in Ordnung. Auf dem Server Side GTM solltest du nicht so vielen Leuten Zugriff geben, die machen nämlich alles kaputt. Und das muss ich einfach rentieren. Also bloß einfach aus Gründen von, ich brauche mehr Daten. Nein, es muss einen vernünftigen Grund geben. Man will mehr Kontrolle haben. Man möchte eine KPI-Anbindung haben, aber nicht ungeschönt alle Daten rüber senden. Oder man möchte GA4 mit redigierten Daten versorgen oder was auch immer. Ein separates Tool anbinden, was läuft, wenn kein Consent da ist. Und weiß der Geier. Es gibt immer Argumente, aber die müssen dann individuell abgewogen werden. Ich habe auch keine Zauberantwort und kann immer sagen, so, ja, das sind meine 5 Punkte, meine Checkliste. Wenn du 3-mal Ja gesagt hast, dann lohnt es sich oder so. Ne? So einfach ist der Test leider nicht.
Nee, aber ich glaube, auf jeden Fall, dein Erstpunkt war schon mal sehr, sehr gut. Was, wenn der Datenschutz sagt, hier laden der Skripte vom eigenen Server, dann ist halt der Tech-Manager-Server schon ein Weg dahin, um das relativ leicht zu machen, ohne da wieder in Fallen zu laufen, wie wird nicht abgedatet oder ich kriege das nicht gegriffen, das Ding, um das bei mir hinzulegen und so, weil das auch wieder mehr auf. Ja, das auf jeden Fall für den schönen Punkt.
Aber das ist dann die lange, komplizierte Antwort. Ich habe leider keine einfache da drauf.
Ja, ist alles nicht einfach. Darum, lass doch mal lieber über GA4 reden, das ist so schön einfach.
Richtig.
Und so, es hat sich was getan.
Ja, es hat sich tatsächlich was getan. Nicht alles ist blöd. Das erste wäre zum Beispiel, dass man jetzt auch zu Google Sheets exportieren kann, statt nur zu diesen Microsoft-Produkten oder CSV.
Eigentlich
ein No-Brainer. Ein Google-Produkt kann in ein Google-Produkt exportieren. Ich habe es zuerst gesehen in den Explorations und Gerüchte halber kann man das jetzt auch schon in Standardberichten. Ich habe das da wohl noch nicht gesehen.
Ja, in den Standardberichten kannst du nämlich auch direkt als E-Mail-Bericht versenden. Dann kannst du dir dann ein PDF bauen oder ein CSV und das direkt an bis zu 50 Empfänger schicken. Finde ich super, weil ich kenne ganz oft diese Anfragen, Michael, oder warum ist hier so ein Peak? Und dann hast du so einen Screenshot von so einer Grafik oben aus dem Analytics mit dem Peak. Wo ich sage, ja, ich hätte gerne Screenshot von allem. Das ist noch viel einfacher, wenn du einfach oben rechts in die Ecke gehst, das per E-Mail versenden und dann hast du alles komplett.
Ja.
Inklusive Link zu dem Bericht oben im Bericht drin. Von daher Daumen hoch dafür. Ne?
Ja, also Sheets-Export, E-Mail-Berichte versenden, beides neu.
Mhm.
Und dann gibt es diese ominöse GA4-Daten in Meta reinhauen,
damit sie schon gesehen?
Signale hat.
Hast du schon gesehen?
Ich nicht. Nee, ist ja irgendwie eine Beta oder sowas. Ne? Also ich habe auch nur Print-Screens und sowas davon gesehen.
Also ich habe bei Kunden reingeguckt, weil wir haben mehrere Kunden, wo wir halt reingucken dürfen und können. Ja. Und da war es auch noch nirgendwo. Darum weiß ich nicht, ob das irgendwie so ein Erlkönig ist oder so ein, ob das überhaupt gibt oder ob es nur jemand mal reingezaubert hat oder es einfach ein bisschen Rumor zu machen oder so. Weil die Idee ist natürlich geil von Meta zu sagen, naja, wenn ihr schon unsere Dinger nicht so gut einbauen könnt, dann nehmen wir einfach die GR4 da einfach als kompletten Stream und wir hätten gerne Zugang. Und irgendwo stand nämlich, weil das hat mich so richtig die Fußnägel hochrollen lassen, stand jemand, du musstest nur E-Mail-Adresse und Passwort für den GR4 oder für den Google-Account angeben.
Mhm. Ja, das wäre schon ein Problem.
Das fand ich sehr merkwürdig. Das ist ganz früher, ganz vor 10 Jahren schon bei irgendwelchen SEO-Tools, weiß ich noch, die haben das auch damals gemacht, die einfach sagen, hey, die hatten keine Ahnung, dass es auch Google Drive und sonstiges dahinter liegt. Würde ich nicht so gerne machen. Apropos dazu, kurze Frage, was hältst du eigentlich davon, wenn Google mal einführen würde, dass man auf einzelne Properties eine Freigabe geben könnte per OAuth?
Gibt es nicht eine Property-Freigabe? Du meinst, wir reden jetzt von GA4-Properties, oder?
Ja, OAuth. Also nicht über die Benutzerversorgung hier in Benutzer-Dingsen, sondern dass du dieses OAuth-Verfahren, was du ja auch für deine Tests auf der Analytics
hast. Ja, gut, das wäre dann ja im Prinzip, weiß ich nicht, einen Service-Account da eintragen, ne? So, kann man das nicht?
Das ist sehr aufwendig, ja.
Ja, gut. Also bisher habe ich das immer so gemacht, mit Service-Accounts.
Weil Google Sheets kann das ja mehr oder weniger, dass er sagt, alles, was ich selber schreibe, darf ich auch nur lesen. Das kann Google Sheets, finde ich super. Mhm. Und da halt so einfach zu sagen, hier, du hast jetzt auf alle meine Analytics Zugriff. Also, wie ist eigentlich die Mehrzahl von Analytics? Analytics, ne?
Ja, genau. Oder Analytics-Sanden, aber das nur am Niederrhein.
Okay, auf jeden Fall finde ich eine geile Idee von GR4 in Meta. Und dann habe ich mich gefragt, packst du die Facebook-Click-ID über den GR4-Daten raus? Oder lässt du alle Parameter mit reinlaufen?
Darf ich jetzt den Depend sagen? Also, dann kommt es tatsächlich drauf an. Also, wer viel Traffic hat, da machen wir uns um Parameterkontrolle meistens im Kopf. Und wenn ja, dann fliegt die Facebook-Click-ID auch mit raus. Bei anderen gibt es kein Alltagsproblem mit Parametern, da kontrollieren wir so großartig gar nicht und da ist dann noch die Facebook-Click-ID noch da. Ja. Und es gibt sogar welche, die haben die Facebook-Click-ID noch extra drin, weil die daraus dann wahrscheinlich irgendwann einen Offline-Conversion-Export bauen wollen oder sowas.
Ja, aber bitte nicht eine Dimension, das macht die Daten scheiße. Das wissen wir ja.
Ja gut, wenn es in der Dimension URL drin steckt.
Das ist okay. Das ist ja eine eigene. Das ist ja eine Systemdimension. Aber in der eigenen Dimension reinschreiben, wissen wir nicht mehr als 500, bla, bla.
Naja.
Hatten wir auch schon oft genug. Aber ich hatte jetzt welche, die gesagt haben, ja, wir brauchen alle Parameter, weil wir unsere externen Tools arbeiten damit, dass sie irgendwelche Parameter da reinschreiben und dann irgendwie über das BigQuery wieder ausgelesen werden. Und da muss es alles in der URL auch drin bleiben.
Ja.
Darf man nicht cleanen.
Nee, eben. Gibt's immer, wenn man sie braucht, muss es halt drin bleiben. Aber ansonsten, wenn sie nur dafür sorgt, dass du im Prinzip, zerhackte Informationen hast, ne, und fragmentierte Informationen darüber, wer wir auf Seite X, Y oder Z, bloß wegen der ganzen Click-IDs, dann ist natürlich besser, wenn die weg sind. Jetzt gab es da bisher immer noch die Lösung Landingpage statt Landingpage und Query-String, aber die Landingpage-Dimension geht ja jetzt weg. Insofern ist das tatsächlich vielleicht auch irgendwann wieder ein Thema.
Ja.
Wenn du dann in den Landingpage-Bericht guckst und hast dann da wieder sämtliche URL-Parameter dranhängen, dann könnten die da stören.
Ein bisschen.
Ja.
Ein bisschen viel.
Ja. Hatten wir gar nicht aufgeschrieben bei Lass uns über GA4 reden, dass die Landingpage-Dimension jetzt deprecated ist.
Aber noch nicht, oder?
Nee, aber die wird uns genommen werden, habe ich gelesen, mehrfach. Also hat sich, glaube ich, nicht nur einer einfallen lassen.
Schauen wir mal, wie weit das dann, ob dann wieder Demonstrationen gibt, wie bei dem nächsten Thema der Bounce Rate.
Genau.
Weil das war ja, ich glaube, das war ja auch so. Also anfangs gab es nur die Interaktionsrate, Bounce Rate gab es nicht. Und dann habe ich ja die These, dann wurde die ja wieder eingeführt. Ich glaube, dass wirklich Menschen zum Headquarter von Google gefahren sind mit Plakaten, dass sie die Bounce Rate wieder haben wollen, Demonstrationen gemacht haben, Hungerstreik und so. Und dann wurde sie wieder eingeführt, weil einen anderen Sinn gibt es dahinter nicht, außer die Massen zu beruhigen. Und jetzt sagt Love's Data, hey, Bounce Rate ist voll geil. Und da bin ich halt gar kein Freund von. Hatten wir auch schon des Öfteren. Wir wiederholen uns hier im Podcast, aber bitte Bounce Rate meiner Meinung nach nicht mehr benutzen. Und wenn ihr sie benutzt, denkt dann, dass sie komplett neu berechnet wird. Es ist nicht mehr die Bounce Rate aus Universal oder
aus anderen Tools. Ja, aber wenn du jetzt sagst, Bounce Rate ist voll geil, das kannst du nicht unterschreiben. Wenn er jetzt gesagt hätte, Engagement Rate ist voll geil, unterschreibst du das dann? Weil die Bounce Rate ist tatsächlich nur der Umkehrwert.
Also nein,
ja, vier zumindest.
Ja, aber wenn du, also das Problem ist ganz, dass ich sage, also, okay, wir fangen vorne an, Michael, ganz ruhig. Also das Problem ist, dass wenn ich Bounce Rate sage, dann meine ich die in der Regel von Universal Analytics. Oder von PrivicPo, die genauso hat. Oder von Matomo oder wem auch immer. Und es ist immer, ich habe mir nur eine Seite angeschaut. Das ist Bounce Rate. In GA4 geht die halt weiter, weil die Zeit mit reinläuft, Conversions mit reinläuft. Das heißt, es ist eine ganz andere Kennzahl. Und deshalb ist der erste Grund, warum ich sie nicht mehr auf Dashboard sehen möchte, weil sie einfach vorspiegelt, eine falsche Zahl zu sein, die ich kenne. Aber es ist eine neue.
Ja, gut, das ist eins durch Interaktionsrate dann. So schreibst du das halt vielleicht einfach als Custom-Titel rein, wenn du das irgendwo im Dashboard siehst.
Ja,
Kannst du immer
ja,
schreiben.
ja, ja.
Ja,
Und
aber,
wusstest du, dass bei einer Content-Website der Durchschnitt zwischen 40% und 60% Bounce-Rate ist?
Nein, weil es mich noch nie interessiert.
Und bei einer Lead-Generation-Website zwischen 30% und 50%? Und Retail ist 20% bis 40% Bounce-Rate.
Ja. Das ist ein Teil
von Service,
finde ich. Ja.
Und Service ist 10% bis 30%.
Jetzt
sagen
ich
die in dem Artikel. Sagen
jetzt
die in dem Artikel.
Jetzt gehe ich mal gucken, ob das bei mir passt. Sonst muss ich ja direkt irgendwie Aktionen ableiten daraus.
Ja, ja, ja. Darum, da halte ich es tatsächlich inzwischen wie Garmin. Aktuell der Garmin-Spot passt da ganz so Beat Yesterday. Es geht nicht darum, dich mit anderen zu vergleichen, sondern tatsächlich mit dir selber und daraus Rückschlüsse zu ziehen.
Ja. Bin so alt. Ich denke bei Garmin immer noch als allererstes an nautische Navigation.
Ja, ich nicht noch an GPS-Geräte, so bei mir noch Garmin ist. Nee, diese Uhren und so meine ich damit. Die haben einen schönen Werbespot
ja.
dazu. Das,
hab ich
schon gesehen.
Nicht gesehen, aber nee.
Okay.
Gut, apropos gute Nachrichten.
Nee, keine guten Nachrichten. Jetzt packt Google Analytics 4 wieder was an, wo die sich selber mehr Conversion zuschustern. Kann man so nennen, oder?
Ja, eigentlich
du
schon.
Nennen das die einen. Und wir nennen das aber anders. Und das sagst du jetzt.
Ich behaupte, dass da einfach ein Fehler, der bisher da war, gefixt wird.
Ja.
Und dass diese Fehlattribution von Pay-Traffic, den ich nachher dann halt als Organic wiederfinde in meinem Channel-Groupings, dass das in Ordnung gebracht wurde. Darum geht's eigentlich
ja,
in dem Artikel,
genau.
Soweit ich ihn verstanden habe.
Genau. Aber wenn du online liest so ein bisschen, wenn du dich da mal reintauchst in diese Bubble, die dann sagen, nee, jetzt will Google noch mehr Conversion zu sich holen.
Ja.
Ja. Aber nein,
ja, weil ja auch viele Sachen danach stinken, ne? So alles, was sie so Richtung Attributionsmodelle gemacht haben und so, ist ja alles immer hier Paid-Kanal begünstigend. Aber das hier ist tatsächlich einfach nur, wir haben was in Ordnung gebracht, was vorher mal scheiße war.
Ja.
Und was haben wir denn hier? Channel Grouping, nicht nur Medium und Referrer. Heißt
ja.
Es gibt jetzt neue Variablen?
Nee, keine neuen Variablen,
ach,
aber ich. Naja, eigentlich schon. Für die meisten gibt es ganz viele neue Sachen, die einfach noch nicht verstehen. Weil auch das lese ich dann online immer wieder, dass sie uns sagen, ja, wenn du X als Medium hast, dann ist es folgendes Channel Grouping. Und das stimmt ja nicht mehr. Weil inzwischen ja der Referrer mit reinzieht, mit diesen komischen Tabellen, ob es jetzt eine Organic Search ist oder ob es jetzt ein Organic Social ist oder was auch immer. Das heißt, der Referrer mit einbezogen. Und es werden ja auch die Kampagnennamen mit einbezogen. Das heißt, wenn ihr merkwürdige Ergebnisse mit euren Channel Groupings habt und wundert euch, warum zum Beispiel irgendeine Facebook-Anzeige plötzlich Social Shopping ist oder so, dann liegt es eventuell daran, dass ihr im Kampagnennamen das Wort Shop drin habt. Das reicht dann schon. Das heißt, es ist nicht mehr nur Medium, früher war es eigentlich fast nur Medium oder nur Medium, glaube ich, bei Universal und jetzt ist einfach Medium, Referrer, da gibt es also eine Liste, wo nachgeguckt wird, Kampagnenname, für die Google-Sachen dann auch noch, ich glaube, Ad-Type gibt es dann auch noch. Das heißt, es werden ganz viele verschiedene Sachen mit reingezogen, die dann das einsortieren. Eigentlich sehr clever, aber halt auch relativ komplex, finde ich. Ja, das dazu. Also nicht nur Medium und Quelle.
Aber man hat immer noch nach wie vor Zugriff, auch wenn man jetzt ein eigenes Channel-Grouping bauen will, Kampagnenname, Kampagnen-ID, Quellplattform, Quelle, Medium, das war's. Die Standard-Channel-Gruppe, das ist das, wo ich jetzt gedacht habe, hey, vielleicht habe ich hier tatsächlich jetzt bei mir Variablen.
Nein,
also
nein,
wenn ich eine eigene Channel-Gruppe bauen will, kann ich auf einen Referrer zum Beispiel gar nicht gucken. Pech gehabt.
Ja, ist das so Referrer oder Quelle? Quelle hast du doch, oder?
Ja, ich habe Quelle und Medium, genau.
Das reicht dann ja mehr oder weniger.
Ja, das ist natürlich nicht zwingend der vollständige Referrer, ne? Also soweit ich den kriege. Aber du weißt, was ich meine. Es gab früher andere Sachen. Ich konnte auch sagen, wenn jemand da landet oder wenn ein URL-Parameter dranhing oder sowas, ne? So oder selbst Seitentitel, Seitennamen. Es gab tausende Dimensionen, auf deren Basis ich da irgendwie Channel-Groupings machen konnte.
Ja.
Und jetzt ist die Liste arg überschaubar.
Ja, aber Sportsfreund, um es mit den Boomer-Worten zu sagen, wir haben noch dafür den Tech-Manager. Können wir doch selber gruppieren, wie wir wollen. Können wir selber noch einen schnellen Medium-Motor dran klatschen.
Ja. Trotzdem.
Okay.
Trotzdem. So, also als letztes Argument immer noch trotzdem.
Trotzdem ist immer ein gutes Argument.
Ja.
So, genauso wie
Best Practice. Guck mal, haben wir eine halbe Stunde.
Ja, wir haben die nicht verplempert. Du mit deinem Verplempern. Ich finde den Check-In viel wichtiger als die drögen Fundstücke, wo wir irgendwas.
Ja, deswegen gehen wir da jetzt auch schnell durch.
Ja. Okay. Apropos, ich finde es ja nochmal, wir haben hier nur einen, ich habe was vergessen beim Check-In tatsächlich. Ich habe mir extra eine Sprachnachricht geschickt und zwar, wir haben es ja geschafft, tatsächlich monatlich rauszukommen seit irgendwie 1 Million Jahren oder so, seit 128 Monaten. Weißt du, wer das Game noch härter macht als wir? Hörst du den Doppelgänger-Podcast?
Nee.
Mit Philipp und Philipp?
Mhm.
Die schafft tatsächlich jede Woche zweimal rauszukommen inzwischen. Und das machen die immer. Ich glaube, die Urlaub haben oder sonst irgendwas, das finde ich Wahnsinn. Und selbst wenn Pip mal betrunken von der Party wieder, dann nimmt der auch noch schnell was auf. Aber das finde ich schon ganz schön krass von dem Einsatz her. Zweimal die Woche. Immer. Ohne Sommerpause. Weil die meisten, mir fühlt es einfach jetzt, die meisten gehen in Sommerpause, wir nicht. Ne? Wir gehen nicht in Sommerpause.
Nee, können wir gar nicht. Nee, wir lassen dann mal wegen des Monats aus und so. Ne? Aber das muss dann auch reichen.
Ja. Okay, aber jetzt zu den Fundstücken.
Jo.
Als erstes ein Medium-Promo-Artikel.
Ein Promo-Artikel.
Das war das Beispiel dafür, Markus.
Ganz genau, das war ein Beispiel für einen Promo-Artikel, nämlich GA Nitro Backup. Ich habe einfach gedacht, ich werfe hier nochmal ein Produkt in den Ring. Gestern habe ich noch mit jemandem darüber gesprochen, ob er jetzt den GA3-Exporter benutzen soll oder nicht. Ne? Meine Antwort ist immer die gleiche, wofür solltest du das machen? Aber wenn du sicher sein willst, dann nimm die 150 Ocken in die Hand, lass dir den ganzen Kram da irgendwie raus exportieren und wenn du wirklich mal eine Frage hast in 2 Jahren, dann hast du was, wo du reingucken kannst. Aber da jetzt sowieso wenig Tage noch übrig sind, überhaupt was zu machen, habe ich gedacht, hier, wer wirklich noch nichts getan hat, der kann sich vielleicht hier nochmal bedienen.
Ja, und bei allen Exports denkt dran, User lassen sich ganz schnell, ganz schlecht addieren.
Ja, ja.
Hatte ich jetzt wieder eine Rückfrage bei einem der unserer Exports, weil er sagte, ja, aber wenn ich die User hier aus diesem Bericht nehme, genau, einmal sagte er, hier sind es viel weniger bei den demografischen Daten wie Alter.
Mhm.
Und hier sind es viel mehr. Wenn ich hier irgendwie einen Bericht habe mit 6 verschiedenen Dimensionen, dann sind es plötzlich mehr User, als wir eigentlich gesamt haben auf der Seite.
Ja, ja gut.
Da ist halt nicht schwierig.
Und, Sitzungen ja. Addieren ist andersweise in Ordnung. Aber
ja, genau. Sitzungen ja. Geht, aber User sag ich immer bitte, nur wenn du Ahnung davon hast, dann auch User addieren. Ja. Sonst kann da viel Quatsch
rauskommen. Ja, ist halt blöd, wenn du jetzt so Standardtabellen hast und unten drunter ist halt eine Summenzeile, ne? So.
Die immer ausblenden. Bei Lukas Studio immer ausblenden. Die Summenzeile immer ausblenden. Immer.
Musst du dann mit leben, ne?
Immer weg damit.
Gut. Also das wäre schon das erste kurz und knackige Fundstück. Wenn ihr das hier hört, ist es wahrscheinlich sowieso schon zu spät.
Ja.
So. Und dann, aber wenn ihr das gut, hier regelmäßig hört, habt ihr das Thema auch längst vom Haken, denke ich.
Ja, und gar nicht gemacht vielleicht auch.
Ja, dann ist es auch vom Haken.
Das stimmt. Und dann warst du wieder in deinem virtuellen Videostudio unterwegs?
Genau. Ich habe mir, wie so oft, ja, ich bin ja ein großer Freund davon, mir einfach irgendwelche vermeintlich kleineren Analytics-Tools anzugucken, ob jetzt Pirsch, Plausible, Twippler, wie auch immer, wie sie die alle heißen, gucke ich mir ja gerne mal an. Und dann war Scroobi Analytics, kam auch irgendwie, poppte auf in meiner Timeline, wollte ich mir auch angucken, habe dann irgendwie gemerkt, ach, das ist ja gar nicht so das typische Ding, weil das ist eigentlich ausschließlich für den serverseitigen Einsatz gedacht. Das heißt, die Anbindung ist da schon mal grundsätzlich was anderes, man packt da nicht irgendwas auf die Webseite. Und auch das Konzept, wie dafür gesorgt wird, dass Daten tatsächlich eben möglichst DSGVO und E-Privacy und sonst irgendwas konform bleiben, gibt man sich da so ein bisschen zusätzliche Mühe. Und ich weiß nicht, ob wir schon mal geredet hatten über K-Anonymität oder L-Diversität oder beides. Ne? So, das findet dann hier eben auch statt. Und das habe ich mir einfach auch nochmal in einem, mich selbst in einem Video begleitet dabei, wie ich mir das Ganze angeguckt habe, mit Fokus auf Anbindung serverseitig, zum Beispiel serverseitig Google Tag Manager, weil ich dafür ein Template geschrieben habe, das inzwischen auch in der Gallery verfügbar ist.
Echt so schnell?
Das ging rubbel die Katz, genau.
Wie das denn? Wie hast du das gemacht? Bestochen oder so? Oder?
Nein, gar nicht. Ich glaube...
Das dauert doch immer.
Ich glaube, Tag-Templates haben einfach einen Vorrang vor Variablen-Templates, hab ich so den Eindruck.
Okay.
Und wenn es irgendein Tag-Template ist, mit dem man irgendwelche anderen Dienste mit Daten versorgen kann, dann gehen die, glaube ich, schnell. Also auch dieses Pirsch-Ding ging schnell, Umami gegen Rubbel die Katz. Das sind alles Sachen, die habe ich viel später gemacht als viele andere, die jetzt noch warten.
Ja. Aber okay, cool. Das Scroobi Analytics, auf jeden Fall ist das ein Video eine halbe Stunde lang oder 26 Minuten und 32 Sekunden insgesamt, kann man sich anschauen. Meine Frage unter uns, ist das ein One-Shot oder schneidest du da?
Nee, ich schneide nicht. Nein, okay. Das mache ich am Stück. Ja, da bin ich auch zu faul für, das dann
ja, mit der. Weil ich habe gerade gedacht, das könntest du auf Twitch einfach machen. Nur so als Idee. Da können auch mal andere Menschen parallel Input reingeben, wenn jemand vorbeikommt. Muss doch keiner vorbeikommen.
Ja. Ja gut, wenn man es da auch aufnehmen kann. Im Moment nehme ich es einfach in einem Zoom-Meeting mit mir selbst auf.
Ja, also schreibt in die Kommentare, wenn ihr Markus seinen Twitch-Kanal mal, dass er dann einfach so sozusagen Live-Sessions Tools auschecken macht.
Müsste ich ja einen haben.
Nee, dass sie das haben wollen. Erstmal nur Feedback einholen. Genau. Das heißt, dann kannst du immer noch überlegen, weil das ist so, tatsächlich so eine...
Ich glaube, ich bin safe, wenn ich sage, so ab 10 Kommentaren mache ich das. Dann kann ich mich, glaube ich, zurücklehnen.
Okay. Und es dürfen nicht 10 von Tom sein?
Nein, das zählt nicht.
Achso, okay. User, verschiedene User.
Ja, genau, 10 unterschiedliche.
Okay. Das heißt, verschiedene Browser reichen, oder?
Select distinct from comments.
Okay.
So, dann habe ich mir, wenn ich einmal dabei war, auch Gentis angeguckt. Nein, so
siehst du, nicht. Das wäre doch super auf Twitch gewesen. Ja.
Also Gentis ist wirklich schon ganz lange auf meiner Liste. Meine eigene Instanz gibt schon seit 2020. Da habe ich damals angefangen, bin überhaupt nicht weitergekommen und habe es einfach erstmal ruhen lassen. Und jetzt habe ich es nochmal wieder in die Hand genommen. Und habe gedacht, boah, da sind ja so viele Sachen, die der ähnlich sind, was den Server-Side Google Tag Manager zum Beispiel angeht oder das Pendant von Kombination von GTAG, clientseitigem Tag Manager und serverseitigem Google Tag Manager, wenn wir das mal vergleichen mit dem Data Capturing von Gentis und das, was man da eben im Backend alles so bauen kann. Und da gibt es ja auch den Tag Manager, der sich auf den Client widerspiegelt, und es gibt Sachen, die man am Server machen kann. Da habe ich gedacht, das lohnt sich, glaube ich, da einfach mal drüber zu reden, vor allen Dingen, wie man Dinge anbindet, die vielleicht in Gentis nicht mit 3 Klicks oder sowas eingebunden sind, weil es sind eben nicht alle Dienste drin. Und da habe ich dann logischerweise auch Scroobi, weil es so mein letzter Kandidat gewesen war, habe ich genommen. Man hätte genauso gut jetzt auch Plausible oder andere nehmen können, die im Moment auch nicht als Standard-Tag in Gentis verfügbar sind, aber durchaus eben anbindbar auf verschiedene Arten und Weisen. Und wie diese mir bekannten Arten und Weisen aussehen, habe ich in dem Video gezeigt. Auch das ist also jetzt nicht auf Basis von Expertenwissen entstanden, sondern ich habe euch das gezeigt, was ich beim selber mir anschauen herausgefunden habe. Aber die Plattform ist ganz interessant, finde ich. Also lohnt sich, glaube ich, mal in das Video reinzugucken. Ich hätte so ein Video gerne gehabt, um selber mal reinzugucken. So, und der nächste Punkt ist dann Geld sparen.
Geld sparen. Geld sparen ist immer gut. Geld sparen ist immer gut. Da gibt es auch noch einen Punkt dazu, wie man Geld sparen kann. Man gibt einfach nichts aus.
Genau. So, aber hier geht es um Geld sparen mit, obwohl man was ausgibt, bei Cloud Run. Also diese Standardinstallation von einem Server-Side Google Tag Manager zum Beispiel auf der Cloud Run Basis.
Standard in Anführungszeichen?
Ja, genau. Also ist ja doch sowieso inzwischen so ein bisschen was anderes, etwas umfangreicher als diese App-Engine-Geschichte. Nichtsdestotrotz kann man, wenn man so ein bisschen an den Einstellungen rumtweakt, tatsächlich auch Geld sparen. Ja. Gespart wurden da 1.000. Man weiß leider nicht, ob es vorher 10.000 war und jetzt 9.000.
Drei waren es vorher.
Dann habe ich das überlesen.
Ja, so,
ist es ja tatsächlich ein nennenswerter Anteil, der da eingespart wurde.
Steht sogar oben gleich am Anfang drin, fett gedruckt, nur für dich in dem Artikel.
Dann habe ich deswegen 3000. Wahrscheinlich so ein Teaser-Text, den überspringe ich gerne beim Skimmen. So,
ja, das ist sogar, ist egal. Aber jetzt mal kurz, also da hat einer, oder was hat es ist tatsächlich ImmoScout24CH und HomeGate.ch, da haben die optimiert, oder der Stanislau hat deren Setup optimiert, und zwar läuft deren Google Tag Manager auf Cloud One. Und die haben sehr viel Zugriff. Und meiner Meinung nach ist eigentlich die offizielle Empfehlung, dass ich mit vielen Zugriffen auf App Engine bleibe. Dass ich bei x Millionen Zugriffen im Monat auf App Engine bleibe, weil das billiger ist. Das ist meine Information.
Ja. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass in den Kommentaren auch eine sehr interessante Idee angesprochen wurde, nämlich was ist denn, wenn ich mir einfach eine VM nehme und pack die mal als allererstes davor?
Die kannst du halt nicht skalieren. Und Cloud Run ist ja eine skalierte VM.
Ja, aber das eine oder andere Cloud Run Setup umfasst ja auch einen Load Balancer, und spätestens dann könnte ich mir das ja erlauben.
Ja, wenn du dann die Person hast, die das dann, wenn dann die Admins noch Bock haben, das zu managen, kannst du das bestimmt machen. Also kannst bestimmt dann, ja.
So, aber das so als erste, die kostenreduzierende Schicht davor zu setzen und dann nur im Ausfallfall einfach dann an Cloud Run weiterzugeben, finde ich, klang nach der total schlauen Idee. However.
Ja, und, ja.
Man kann Geld sparen durch Optimierung der Einstellung. Und das ist genau der Punkt, warum ich keinen großen Bock drauf habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ich bin halt kein DevOps-Mensch. Deswegen braucht derjenige, der so einen Server-Side Google Tag Manager betreiben will, vor allen Dingen, wenn es vielleicht ein bisschen mehr als 5 Requests am Tag sind, braucht jemanden, der sich drum kümmert. Und wenn er niemanden hat, dann soll er doch bitte zu einer dieser Hosted-Plattformen gehen, wo er dann Festbetrag abgibt und wo das Zeug dann für einen gemanagt wird.
Ja, finde ich super. Da gibt es ja genügend. Wir nennen keine oder alle.
Nein, wir nennen keine. Der nächste Artikel ist bei Stable Machine.
Die ich tatsächlich auch für kleine Setups sehr, sehr gut finde. Ich glaube, ein 20 oder so im Monat nehmen. Die ist natürlich ein Fünftel von dem, was Google selber nehmen würde, wenn man das Standard-Setup hat.
Genau.
Aber ich möchte nochmal ganz kurz bei der Optimierung bleiben, weil wir haben nämlich bei einem Kunden auch optimiert. Und zwar hatten wir eine relativ komplexe Berechnung, also es ist ein relativ großes Setup mit ganz vielen Domains, mit ganz vielen verschiedenen Diensten und Pixeln, die irgendwo hingehen. Also da laufen, ich glaube, 400 Domains insgesamt rein und die sind alle betrieben. Es werden überall Kampagnen geschaltet und da haben wir die, wohin, bei welcher Conversion das jetzt hingeschickt wird, an welchen Dienst über so eine Variable gemacht, wo dann sozusagen die Zielgruppe drin stand, wo es hin muss. Mhm. Das haben wir erst im Client gehabt, da hat die Berechnung zu lange gedauert, das hat dann so auf die Ladezeit gegangen, weil das relativ komplex wurde, weil die Marketer sich nicht so an die Regeln halten, die wir gerne hätten. Und dann haben wir es auf den Server geschoben und dann haben sich die Kosten erhöht aufs Vierfache, weil der Server plötzlich ganz viel rechnen musste und dann haben wir einfach den Code im Client optimiert zurückgeschoben und dann gingen die Kosten wieder runter. Das heißt, man kann auch einfach gucken, ob man nicht Sachen, die berechnet werden müssen, einfach in den Client auslagert. Dann hat man sozusagen Distributed Computing, würde ich sagen, wieder geschaffen.
Ja,
und
genau.
Kann dann da dann einfach die Kosten einfach woanders, dann sind das Mini-Cent-Beträge für die einzelnen Clients, die sozusagen die Besucher, aber auf der Cloud-Plattform wirklich so einfach. Und aber da wundere ich mich nochmal, du bist ja in diesem Tech-Template-Zeugs drin. Dieses ganze asynchrone Zeug, nutzt der Server-Side Google Tech Manager das eigentlich, dass man Sachen einfach asynchron schicken kann und sagen kann, hier, mach einfach. So wie das Facebook-Pixel, was irgendwie nicht reagiert. Dass man einfach sagt, hier, ich schick's ab und ich habe eh keinen Einfluss dran, ob es ankommt oder nicht. Ich habe im normalen Setup ja sowieso noch nicht mal einen Logging, ob es ankommt oder nicht.
Ja.
Nutzt der das? Weil das ist ja auch viel Zeit, die der verbraucht.
Also der selber für die Sachen, die er selber intern macht, ja, natürlich. Aber wenn es jetzt um irgendwelche Tags geht, die du feuerst und ob du auf eine Antwort wartest oder nicht, liegt es ein bisschen an demjenigen, der das Tag geschrieben hat. Ich kann mich entsinnen, dass es irgendwelche Tags gibt, die einfach sagen, ja, optimistisch feuern. Mhm. Das heißt also nicht auf die Antwort warten.
Ne? Hilft mir auch nicht.
Nee. Ne? Ja, also ja, wenn du sie loggen willst. Ne? So, es gibt ja viele Tags, gerade bei Stape gibt es ja sogar einen Logging-Standard, ne? Wie ein Tag am besten vorgehen sollte, damit man ausgehenden Requests und auch die Antwort und so weiter loggen kann.
Macht ja, aber nur
man
für
ja
Stape,
in der Regel
oder?
Nur zu Debugging-Zwecken.
Ne? Nur für Stape?
Nee, das ist loggen kannst du auch, wo immer du hin willst, kannst du
okay,
machen.
Okay, ich meine bei denen wäre nur, dass die sozusagen nur sich selber unterstützt und nicht das Firestore einfach.
Ja, aber wie auch immer, also die, also wenn es darum geht, um ausgehende Requests, ne, da muss man ja eigentlich nicht zwingend drauf warten und das kann man ja bei einigen Tags, glaube ich, auch einstellen. Wenn es darum geht, dass du irgendwo Daten abholen willst oder so, dann ist es ja sowieso asynchron, ein Promise und du musst warten, bis eine Antwort kommt. Oder du musst es halt irgendwann abbrechen. Ne?
Ja, aber nämlich hier unten stand nämlich irgendwie drin, auch in den Kommentaren bei diesem Artikel von wegen, dass Facebook relativ lange braucht für eine Antwort manchmal. Irgendwie kann ich auch einfach feuern und dann einfach im Hintergrund laufen lassen. Du hast den Nachteil halt, beim Debuggen hast du halt in der Server-Side, gibt's einen Begriff für, ich habe vergessen, habe zu selten gesehen, dass tatsächlich der sagen kann, dass die Antwort nicht mehr erschienen ist, während die Konsole läuft oder so. Weißt du, wo ich meine? Wo er sonst sagt, Status gesendet und dann strappt er irgendwas anderes rein.
Ja, nee, weiß ich gerade nicht, aber...
Okay, aber auf jeden Fall, das wäre ja total sinnvoll, sowas dann zu machen, gerade bei diesen ganzen komischen Anbietern, die das per HTTP dann über Server-Side machen, wenn man gar nicht drauf wartet, ob es ankommt. Weil man kann eh nicht eingreifen, man kann höchstens loggen und das war's.
Nee, genau, also beim Senden darf man dann durchaus auch optimistisch sein.
Genau,
und muss man, dass das geklappt hat. Ja.
Und beten. Okay, das war es auch schon da zu dem Thema mit dem, wir waren mal optimieren und... Nee, wir waren
eigentlich bei, wir wollten mal jetzt, du hast mir ja meine wunderbare Überleitung ein bisschen versorgt.
Tut mir leid,
ja, wir reden nicht über einzelne Anbieter zu Stape, also wie gesagt zu dem Artikel bei Stape im Blog rübergehen. Nämlich da geht es um das Thema eben unassigned im Channel Grouping oder eben not set bei Quelle Medium oder auch in anderen Feldern und weil es eben so ein Dauerthema ist und man sich bei Stape so schön viel Mühe gemacht hat, das nochmal aufzuarbeiten, dachte ich. Wir haben so oft hier Evergreen-Themen, die wir immer mal wieder von irgendwem anders wieder beleuchtet mal verlinken, habe ich gedacht, machen wir das mit dem Unassigned und NotSet hier einfach auch nochmal. Mhm. Also es ist nichts grundsätzlich Neues da drin und auch nicht die allerbeste Lösung, an die noch nie jemand gedacht hat, aber es ist informativ und finde ich relativ vollständig.
Ja, finde ich extrem gut den Artikel. Erst dachte ich so, oh, langweilig, aber dann war das von wegen verschiedene Session-ID zwar mit drin, wenn man über das Measurement-Protokoll schickt, oder auch was aber ja für den normalen DSGVO-Bereich unserer Meinung nach nicht vorkommt, dass irgendwelche Events vor dem Consent schicken, so vor dem Haupt-Tag, sollte eigentlich nicht vorkommen, wenn man sich an die DSGVO hält, weil man dann vorher gar nicht schickt. Und das ist ja auch mit deinem Repeater-Plugin dann auch nicht mehr notwendig, weil das sind ja
eigentlich nee, nicht schickt. Es sei denn, man will Advanced Consent Mode machen, dann sendet man vielleicht was vor oder trotz gar keinen Consent, aber das ist ja sowieso kein Thema, wo wir Bock drauf haben.
Ja.
So. Und als nächstes ist eigentlich nur so ein Hilfeaufruf. Ich habe in einer Präsentation, bin ich hingewiesen worden, auf so ein Tool, wo man einen Google Analytics Checker machen, durchlaufen lassen kann. Ich glaube, der checkt auf ob Analytics auf allen Seiten tatsächlich vorhanden ist oder sogar feuert.
Wie schwierig, auch immer. Ja.
Mir ist auf jeden Fall viel versprochen worden. Ich habe das Ding dann mal ausgefüllt und dann gibt man seine E-Mail-Adresse an und wartet auf den Report. Ich habe noch keinen gekriegt. Ich habe es vor einer Woche ausgefüllt. Ich wollte mal fragen, ob jemand von euch das Ding schon mal erfolgreich benutzt hat oder ob ich es lieber nicht noch mal versuchen sollte mit einer anderen E-Mail-Adresse, weil ich dann irgendeinem Spammer gleich zwei Mail-Adressen geschenkt habe. Also mir kam das so ein bisschen spanisch vor, dass also überhaupt nichts kam. Ich hatte extra eine Mail-Adresse genommen, die nicht über durch irgendwelche Spam-Filter läuft oder sowas. Und es war auch keine Wegwerf-E-Mail-Adresse. Ne? Die werden ja oft auch total ignoriert und überhaupt nicht verarbeitet. Aber ich habe meinen Report nie gekriegt, fand ich doof.
Ja, und hast du dich bei dem Domainnamen nicht irgendwie gewundert?
Nee, weil der Glitch drin steht, meinst du?
Ja, weil der Glitch drin steht.
Ja, nee, das
Glitch, wo ich denke, okay, das ist, was soll da auch zurückkommen? Nix.
Habe ich jetzt mal mitgenommen. So, ja.
Ja, und dann bist du über einen Anbieter gestolpert, den ich schon länger mal kannte oder öfter auch schon mal genutzt habe. Und du hast die gleichen Bedenken wie ich?
Ja, vielleicht, möglicherweise. Das geht um Tracking Plan.
Ja, finde ich super.
So, und
man hört wenig von denen.
Bitte?
Man hört wenig von denen. Ich meine, die sind auch von Y Combinator oder so tatsächlich auch gefundet und so.
Ich habe keine Ahnung. Also diesmal ist die Information zu mir gekommen. Tatsächlich. Also ich bin gefragt, ob ich es mir mal angucken will. Wahrscheinlich einfach auch so ein Massending auf LinkedIn oder so. Ne? Alle Leute, die sich irgendwie für Analytics interessieren, angefragt. Und ich habe dann angebissen. Ich habe gesagt, ja, würde ich mir angucken, habe aber jetzt auf der Website mal geguckt und sehe da so gar nichts zum Thema Zustimmung, Hinweise, DSGVO, Datenverarbeitung, Dilidü.
Weil, wie messen die denn, Markus? Wie messen die denn, also wie, was ist denn das Grundprinzip von Tracking Plan? Vielleicht musst du das vorher erklären, von wegen Datenschutzbedenken, weil wenn du von außen drauf guckst, ist das kein Problem.
Ja, genau. Also bei Tracking Plan ist die Idee, dass du einfach einen Tag ausspielst auf deinen Seiten, möglichst früh.
Du bindest ein fremdes JavaScript ein.
Ja, du bindest also ein fremdes JavaScript ein. So, und das soll unabhängig vom Consent laufen. Und das protokolliert dann so ziemlich alles, was rausgeht an bekannten Requests von bekannten Diensten. Und man kann auch sogar selbst konfigurierte Dienste, kann man mit deren Hilfe in sein Monitoring umwandeln. Und dann kriegst du sehr, sehr detaillierte Informationen darüber, welche Informationen an welchen Dienst, zum Beispiel jetzt GA4 oder Matomo oder Facebook Pixel oder sowas gesendet wurden, einschließlich sämtlicher Parameter, deren Werte, deren Formate, dann kannst du das auch noch validieren lassen gegen ein Schema, was du dir auf Basis von so einem Eventplan, der auf Basis von realen Events automatisch befüllt wird, kannst du noch ein Schema machen, dann kriegst du auch irgendwie eine Meldung, wenn irgendwas nicht stimmt und so. Also das Ding hat super, super viel sinnvolle Funktionen. Ich bezweifle, dass man es einfach einsetzen kann, ohne nach Zustimmung zu fragen. Und wenn man nach Zustimmung fragen will, fände ich es ganz gut, wenn der Anbieter einem so ein bisschen dabei helfen würde, wonach man nach Zustimmung fragen sollte. Und man hat keinerlei Informationen bei denen über Datenverarbeitung, dies, das, sonst irgendwas. Man sieht halt nur im Backend, dass nachher sämtliche Daten mit allen Parametern da in so einem Log drin sind. Also alles, was irgendwie rausgegangen ist aus dem Browser, hast du da in einem Log. Mhm. Finde ich geil.
Ja, finde ich auch geil. Ich finde das
find super. Finde ich auch total klasse, gerade problembedingt, ne? Wenn man jetzt Debugging braucht, wenn man weiß, irgendwas funktioniert irgendwie nicht, das Ding auszuspielen, selbst in dem kostenlosen Plan, reicht wahrscheinlich, um die Probleme zu identifizieren, die im Browser da irgendwie rausgehen. Du kannst nämlich auch den kompletten Data Layer mit monitoren lassen. Du kannst gucken, was steht im Data Layer und kannst schauen, einfach steht da plötzlich not a number an der Stelle, wo du eigentlich ein Value haben wolltest oder sonstige Geschichten. Das ist schon eigentlich eine tolle Sache, aber das Thema Datenschutz wird bei denen völlig ignoriert. Ich habe auch versucht, das auszudiskutieren, so im Schriftverkehr, aber ja, dann habe ich dann irgendwelche allgemeinen Statements vom unser DPO hat dies und das geschrieben und so. Hanebüchen, das ist immer wieder so ein Ding, wo einfach kein Verständnis da ist für Datenschutzbedenken. Aber mit Zustimmung, denke ich, ist das ein super Tool für Debugging und wenn man tatsächlich regelmäßig Probleme hat, weil die bösen Entwickler, die ITler immer wieder den Data Layer kaputt machen oder so, dann ist das wahrscheinlich auch ein Tool von vielen, was man einsetzen kann, um wirklich dauerhaft zu monitoren, was stimmt da nicht und auch relativ schnell mitzubekommen, wenn was nicht stimmt. Also man kann sich da Alerts einrichten und eine SMS schicken lassen und anrufen und Brieftaube und alles geht da, glaube ich. Das Tool an sich finde ich eigentlich ziemlich beeindruckend.
Ja, ich auch.
Vom Funktionsumfang.
Aber es ist halt, hier ist auch relativ komplett. Also ich finde es beeindruckend. Ich glaube, wir hatten, glaube ich, vor einem Dreivierteljahr einen Update der Oberfläche. Das hatte ich gar nicht mehr reingeschaut, glaube ich. Aber das fand ich auf jeden Fall schon mal gut.
Ja. Mobil nicht wirklich nutzbar, muss man sagen, immer noch. Ja, finde ich ein bisschen komisch beim relativ neuen Tool. Also mobil hat es da ganz viele Lücken. Das ist auch das Feedback, was ich denen dann noch geben kann jetzt, damit sich das gelohnt hat, dass ich reingeguckt habe.
Du meinst ja, bei der Datenerfassung mobil?
Nee, überhaupt. Auch das Monitoring und die einzelnen Menüpunkte, du kannst sie teilweise einfach nicht nutzen und das Layout.
Achso, du kannst auf dem Handy kannst du es dir nicht
anfangen. Auf dem Handy kannst du damit nichts anfangen.
Ja, genau. Okay.
Das meine ich.
Also, ich dachte jetzt, du kannst es nicht auf dem Handy einbinden.
Nein. Also, Erfassung mobil, nein, das ja. Funktioniert.
Genau. Achso, und du wurdest von denen angeschrieben? Spannend, ja.
Genau, ja. Wie gesagt, ich denke nicht, dass sie mich extra ausgesucht haben, aber ich springe auf sowas gerne mal auf so einen Zug. Ja. So, was haben wir noch?
Die gibt schon relativ lange. Das wundert mich, dass die so unterm Radar für mich mehr oder weniger laufen.
Ja, vielleicht auch, wenn man sich in dieser Tool-Klasse nicht unbedingt viel umtut. Ne?
Da habe ich auch gefunden, aber ja. Okay.
Ja, dann haben wir noch mal was von OVOX. OVOX ist auch nicht wirklich neu. Ich habe mal geguckt, hatten wir auch schon vor 4 Jahren schon mal was von denen geshared. Insofern. Es sind aber immer Sachen, die dann auf Social Media, LinkedIn oder Blue Sky, früher auch mal gelegentlich bei Twitter oder sowas, habe ich mal irgendwelche Fundstücke gehabt. Jetzt bin ich auf dieser X-Plattform, mache ich mir nichts mehr draus. Aber das ist auch eins von diesen Social-Fundstücken.
Aber war OVOX nicht eigentlich mal ein eigenes Tracking-Tool?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Nee, oder war es Orbi oder Oribi?
Nee, Oribi war mal ein eigenes Tracking-Tool, ist dann aber von LinkedIn gekauft worden und wir warten alle darauf, dass es als LinkedIn Analytics irgendwann mal Web Analytics oder so rauskommt oder auch nicht.
Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Okay, OVOX, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, aber ich hatte sie nicht in Erinnerung, dass sie irgendwie so ein Data Warehouse sind, was für mich so aussieht jetzt gerade, wenn ich auf der Seite
bin. So, und was die eben haben ist, da steht jetzt zwar Download, aber ihr müsst natürlich dann durch ein paar Hürden springen. So, dann steht da Download. Du kriegst aber am Ende des Tages eigentlich nur Zugriff auf eine Seite, eine URL. Und die ist auch ganz schlecht in ein PDF umzuwandeln. Das ist das Einzige, was ich echt doof finde an dem Tipp. Das sieht nämlich so aus, haben sie extra dann so ein schönes Bildchen daneben gemacht, als würde man irgendwie so ein PDF. Also kriegt man aber nicht. Aber die Informationen da drin ist tatsächlich für so Leute, die so ein Crashkurs haben wollen, wie ist das Datenschema von GA4 in BigQuery und wie kann ich damit arbeiten? Das ist ein ziemlich umfangreiches Ding. Ich hatte mich sehr überrascht. Also ich glaube, da kann man, wenn man das durchgeht und selber durcharbeitet, kann man da einige Stunden sinnvoll mit GA4 und BigQuery verbringen.
Ja.
Ja, fand ich eine wertvolle Ressource in einem schlechten Format, genau deswegen habe ich das so reingeschrieben. So, dann vielleicht noch was für nicht jeden, aber wer ganz viele Zahlen braucht aus dem Bereich von Privacy, Datenschutz, der kann bei PIVIC Pro einen Report finden. Da sind ganz viele Menschen gefragt worden zu Datenschutzthemen im Großen und Ganzen und dann ist das natürlich auch noch mit den ganzen regulatorischen Regelwerken, die da so auf uns eingeprasselt sind, auch noch so ein bisschen abgerundet. Ich denke, das kann man ab und zu mal gebrauchen, wenn man irgendwo Zahlen braucht, um in der Diskussion mal auf irgendetwas hinzuweisen und dann hat man wenigstens mal eine Studie.
Ist jetzt nichts, wo ich das
gelesen habe und gedacht habe, boah, jetzt bin ich viel schlauer. Aber ich glaube, so als Referenz ist das vielleicht für den einen oder anderen mal ganz nützlich in einer Diskussion im Datenschutzkontext. Deswegen wollte ich es verlinkt haben.
Ja.
So, und jetzt haben wir was wir eigentlich weiter oben hätten machen können. Dann hätten wir es gleich zusätzlich zu dem Thema Optimierung von Kosten in der Google Cloud Plattform mitnennen können, weil ich habe einen Artikel gefunden, den hatte auch irgendjemand auf LinkedIn verlinkt. Da ging es so ein bisschen um den Analytics Pretend-Engineer. Das heißt also eben nicht den Analytics Engineer, wo wir letztens noch drüber geredet haben und wo der gute Dimke de Wilde auch ein Buch drüber geschrieben hat, unter anderem. Das haben wir ja, glaube ich, auch mal als Tipp gehabt, das Buch. Da geht es ja eigentlich um Analytics Engineering. Und hier geht es gerade darum, das ist so ein bisschen von der anderen Seite, wahrscheinlich eher so von der Seite des IT-Menschen, der in DevOps richtig zu Hause ist. Da sagst du, mir gehen diese ganzen Leute auf den Sack eigentlich, die bloß, weil die auf dem Analytics-Stack irgendwie zu Hause sind und jetzt gemerkt haben, dass man in der Cloud-Plattform auch irgendwas machen kann, jetzt denken, die hätten irgendwie die Cloud-Weisheiten mit Löffeln gefressen. Das ist so die andere Seite dieser ganzen Geschichte. Und deswegen habe ich eben auch gesagt, so interessant ich das Thema finde, aber ich fühle mich nicht berufen, Cloud-Runs zu administrieren oder gar Parameter einzustellen, um Kostenoptimierung zu machen. Das Risiko, dass ich irgendwas kaputt bastle, ist einfach viel zu hoch, weil ich keine Ahnung davon habe. Ja. Und ich glaube...
Und immer die Budgetüberwachung einschalten, bitte.
Ja, genau. Und ich glaube, dieser Artikel, der handelt von den Leuten, die diese moralische Hemmschwelle nicht haben.
Ja, die dann, ja.
Also so wichtig, ich glaube, dass man sich in gewisser Weise in diesen Bereich rein entwickeln muss, zumindest was das Basiswissen angeht. Genauso sicher bin ich mir, dass das Doing in diesem Bereich nicht jedermanns Sache ist.
Ja.
Und obwohl ich eigentlich ein sehr techniknaher Mensch bin und gerne irgendwie hands-on und irgendwas, aber das ist einfach nicht meine Welt.
Ja.
Ich halte mich aus DevOps einfach raus.
Ja. Ich bin inzwischen Freund von Cloud Functions, weil die sind so schön klein und so wenig einzustellen.
Ja, das stimmt. Ja.
Dass man kann sagen, du kriegst so viel Speicher und so viel RAM und du kriegst CPU und so, aber sonst ist alles egal.
Ja, du musst nicht viele Wahlen treffen, wo du nicht weißt, worum es da
genau,
überhaupt geht.
Genau,
ne?
Das
ist ja schon beim Einrichten einer VM kann man ja teilweise schon überfordert werden.
Ich habe hier einen kleinen Home-Server gerade, an dem ich rumspiele, das ist schon schwierig genug.
Ja. Also Schuster, bleibt bei deinen Leisten, sagt der wahrscheinlich eigentlich eher, der Artikel. Ne?
Ja, mit das ist so wie das Beispiel vorhin mit Nutzer nicht addieren, auch das schon, fängt das schon damit an.
Genau.
Wenn ich Nutzer addiere, dann sollte ich nicht auch noch an irgendwelchen Datenbanken rumspielen.
So, und als fast letzten News-Artikel hatte ich ja was reingepackt, wo ich mir nicht sicher war, ob ich mir das wirklich trauen soll.
Die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird?
Ja, nämlich Marketing-Mix-Modeling oder auch manchmal höre ich auch Media-Mix-Modeling, müsste ja trotzdem eigentlich das Gleiche sein, ist doch zumindest alles beides MMM. Und hier war so ein Tutorial, also wie man das Ganze überhaupt macht, und zwar in Google Spreadsheets. Und ich habe mir gedacht, so ist das eigentlich total bescheuert? Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist wahrscheinlich nicht bescheuert, weil wenn man dieses Tutorial durchgeht, dann wird man zwei Sachen, glaube ich, gelernt haben. Das erste ist, du brauchst einfach Daten. Also du lernst als erstes mal, welche Daten du überhaupt herbeibringen musst, damit du das Ganze überhaupt benutzen kannst. Und bei den meisten Leuten wird hinten eben dann auch rauskommen, dass es nicht für mich gedacht ist, weil MMM ist ja kein Allheilmittel. Also ich brauche eine ganze Menge an Daten, also quantitativ, dann muss es auch historisch weit genug zurückgehen. Also ich kann nicht 3 Monate Daten sammeln und dann darauf anfangen zu modellieren, so nach meinem Verständnis der ganzen Geschichte. Dann brauche ich entsprechend auch mal ein paar Kanäle, ne? Wenn ich jetzt nur
Experimente auf jeden Fall. So wie ich das kenne, ist, du musst mal Sachen ändern absichtlich.
Ja, genau.
Du sehen, was
als nächstes, ne? So, ich brauche also mehr als einen Kanal, ne? Also da meine ich jetzt nicht nur organische Suche und Google Ads oder so, sondern am besten auch Kanäle, wo du Geld ausgegeben hast, weil da geht's eben auch drum, ne? Also als Eingangsparameter geht's hauptsächlich um Spend pro Kanal. Und wenn der sich nie ändert, wenn ich das ganze Jahr über immer jeden Monat 3.000 Euro in diesem Kanal ausgebe und jeden Monat 5.000 in dem anderen Kanal, dann kann das beste Modell ja nicht herausfinden, welchen Einfluss welcher Kanal gehabt hat. Also brauche ich in dieser Historie tatsächlich auch Varianz in den Budgets der einzelnen Kanäle und am besten auch nicht immer gleichzeitig. Ne, wenn ich jetzt in allen Kampagnen immer die Budgets rauf oder runter setze, auf allen Kanälen gleichzeitig, bringt mich das auch nicht weiter. Also auch sowas wie, wenn ich Saisonalität habe oder so, bin ich nicht gerettet. Ne? So. Also man muss in der Vergangenheit eigentlich ja schon mal wahrscheinlich aus anderen Gründen statt im Blindflug irgendwelche Experimente gemacht haben, die sich aufs Budget niedergeschlagen haben. Sonst habe ich einfach keine Daten, mit denen ich arbeiten kann.
Und zwar ordentlich nieder, also in beide Richtungen, also ordentlich Budget wahrscheinlich, also dass man wirklich signifikante Sachen hatte.
Genau.
Ich glaube, dieses Stichwort ist auch generell dieses Incrementality, was man ja auch schon durchs virtuelle Dorf getrieben hat.
Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wo, sagen wir mal so, der kleine Online-Shop oder so, oder vielleicht sogar jemand, der was Lokales anbietet, wenn der genug Geld ausgibt und hat dann, weiß ich nicht, zweimal im Jahr eine Aktion, wo der richtig Geld in die Hand nimmt und Flyer drucken lässt oder sowas, ne? Da könnte man vielleicht wenigstens den Effekt von den Flyer-Aktionen mit rausfinden, auch wenn es ein MLM ist, wenn es nur ein Google-Spreadsheet ist. Aber das hilft dir alles nichts dabei, künftig deine etwas größeren Werbebudgets für ausgereifte Kampagnen auf mehreren Kanälen irgendwie zu planen. Da kannst du nur gucken, ob sich der Flyer gelohnt hat oder nicht. Dafür ist MMM eigentlich nicht gedacht.
Ja, aber du sagst gerade von wegen nur ein Google Sheet, da kannst du relativ viel drin machen. Also es ist ja was hinterhängt. Weißt du, was bei denen jetzt dahinter ist in dem Sheet oder so? Da können ja
nee, ich bin es ja nicht durchgegangen, das Tutorial. Ich habe es tatsächlich nur durchgelesen.
Ja, ja, weil du kannst ja Functions.
Mir fehlen noch die Eingangsdaten. Also ich hätte gar nicht genug Eingangsdaten dafür. Auch nicht jetzt von unserer eigenen Agentur oder sonst was. Wir haben zu wenig Kanäle, zu wenig Varianz und
zu wenig Budgets auf verschiedene Kanäle und so. Ja, aber auf jeden Fall spannendes Thema, auf jeden Fall. Aber man muss halt gucken, dass man dafür auch.
Also für mich hat das MMM-Thema nach dem Lesen dieses Tutorials zumindest ein bisschen mehr Gesicht bekommen. Vielleicht, wenn es nur das ist, was dabei rausgekommen ist am Ende des Tages.
Ja.
Ja. Und dann sind wir zum allerletzten
Eins
Mal.
Eins noch kurz zu den MMMs. Ich meine, hat nicht Google selber auch was rausgebracht in ihrem auf GitHub für die
Spreadsheet? Ja, Lightweight MMM oder so, keine Ahnung.
Das ist nicht also auch
ein Spreadsheet? Es gibt ein Modell, ein vortrainiertes Modell, da kannst du dann gleich deine Daten reinschießen und dann kommen dann nachher hinten super raus. Heißt dann immer, gib mehr bei Google Ads aus wahrscheinlich.
Man kann sagen, mehr Paid Search, lohnt sich immer.
More Paid Search.
Mehr rein, mehr raus.
Best Channel okay. ever.
Dann jetzt aber die letzte Ecke hier. Räumen wir mal auf.
Ja, also Simo-Ecke räumen wir jetzt auf, weil der Simo ja selber gesagt hat, es ist für ihn nicht mehr so schlimm, dass er nicht mehr regelmäßig bloggt. Und wir wollten die aber nicht einfach zumachen, die Simo-Ecke, ohne ihr wenigstens nochmal darauf hingewiesen zu haben. Am nächsten Mal fehlt die Simo-Ecke also absichtlich, was nicht heißt, dass wir nichts mehr von Simo posten. Wenn der mal wieder was hat in seinem Blog, dann werden wir das mit Sicherheit hier erwähnen, aber es gibt keine eigene Ecke mehr. Und wenn wir jetzt gerade schon zumachen, machen wir wenigstens zum Abschied, winken wir nochmal leise hinterher und machen nochmal Werbung für seinen allerneuesten Kurs. Da geht's nämlich um die Chrome DevTools. Was jetzt nicht heißt, dass man da nicht auch in Edge die gleichen Dinge nutzen kann, aber es ist halt Chrome vorgeführt worden. Was man so in den DevTools alles machen kann als Digital-Marketer. Viel Fehlerkontrolle, Fixing und gucken, ob Sachen richtig funktionieren. Und ich fand ihn ganz interessant, ich habe den auch gemacht. Der ist im Moment auch noch irgendwie im Angebot gewesen, also eigentlich ein No-Brainer. Und ich habe auch wieder eine ganze Menge mitgenommen, obwohl ich auch viel Zeit in der Konsole verbringe. Aber manchmal braucht man auch einfach nur so einen Reminder. Ne? So. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Wochen document.querySelectorAll geschrieben habe, statt $$. Ne? So, wenn man dann in so einem Kurs dann wieder daran erinnert wird, dann ist das so, weiß ich nicht. Wenn man dafür bezahlt hat, bleibt das Wissen besser hacken oder so, keine Ahnung. Jedenfalls benutze ich das jetzt wieder. Das habe ich alles irgendwann schon mal gelesen, aber ich bin da irgendwie nie drauf gekommen, das mal in meinem Kopf zu behalten. Ja. Profiling ist ein tolles Thema da drin. Also wie findet man Memory Leaks? Ne? Und, oder wenn irgendwo der Data Layer kaputt gegangen ist, konnte ich den Leuten bisher auch nicht immer noch sagen, irgendwas macht den Data Layer kaputt, der wird irgendwo neu initialisiert. Wenn man den Kurs hier durch hat, dann kann man sich tatsächlich auch bis zu der Stelle durchpiepsen und den Leuten sagen, guck mal, da die Stelle JavaScript und ich habe das hier mal mit einem Local Override einfach mal korrigiert, das funktioniert also wirklich. Wenn die das hier machen, dann funktioniert wieder alles. Das ist natürlich dann auch schon, sagen wir mal, Fehler suchen und Fixing-Vorschläge machen auf einem anderen Niveau. Dafür hat es alles
genug. Das ist ja schon, ja.
Ja.
Okay, dann auf Wiedersehen, Simo-Ecke und aktuell der Kurs $159.20.
Genau. Jetzt kommt noch ein Tipp des Monats und zwar ein sehr, sehr, sehr spitzer Tipp. Also nicht ein Spitzentipp, sondern ein sehr spitzer Tipp. Den kann man nämlich
nur
brauchen.
Hast du was gebastelt?
Ich habe was gebastelt, genau. Aus eigenem Antrieb, weil ich mehrere Google Tag Manager Container hatte, wo ich das alte Facebook Template gegen das austauschen wollte von dem Herrn Geiger, der das GTMVWP gemacht hat. Der ist ja auch hingegangen und hat uns ein Fork vom Facebook Pixel Template geschenkt, das mit einem GA4 Data Layer zurechtkommt, statt mit dem alten Universal Mist. Und wenn man das austauschen will und man hat jetzt mehrere Container und vielleicht ein bisschen mehr als nur ein Tag da drin und möchte nicht alles irgendwie neu machen, alle Einstellungen neu machen, dann kann man das nur austauschen, indem man am JSON rumfummelt. Und das habe ich in so ein kleines Tool gepackt, damit man sich beim Suchen und Ersetzen nicht vertut. Darum geht's eigentlich, ja, weil das macht nichts anderes als Suchen und Ersetzen.
Kurz sagen, genau, ja.
Ja, also wenn ihr das haben wollt, dann ist der GTM-Template-Switcher genau das Richtige für euch.
Ja. Schön, dass der Herr Geigers übernommen hat, weil der ist dafür bekannt, dass er auch Updates macht und so. Was ist nicht mal wichtig, wenn man irgendwelche Templates hat, dass sie auch Updates. Weil dieses Facebook-Template gab immer irgendwie Updates und wenn das man die nicht machte, dann ging es irgendwann nicht mehr.
Genau. Ich bin immer unsicher, ob ich Thomas Tamasch oder Thomas sagen soll, deswegen.
T-Geiger.
Ja, T-Geiger, genau.
T-Geiger. Der Geiger.
Das dazu. Das war der Tipp.
Ja. In den Shownotes gibt's das oder auf deiner Website unter markusbär.de/blog/tool-vorlage-austausch-in-google-tag-manager-containern/.
Genau, den abschließenden Slash nicht vergessen, sonst geht alles kaputt. Nee, das Ding wohnt das eigentlich natürlich bei Analytics, aber es ist nicht offiziell im Menü verlinkt. Das heißt, einziger Einstieg ist über den Blogpost.
Okay.
Oder man weiß es einfach. Termine haben wir keine neuen, um es kurz zu machen. Ne? Wir haben
keine neuen.
Dann digital, die ist jetzt wahrscheinlich schon gewesen. Measure Camps pausieren so ein bisschen bis September, dann geht's los.
Die war noch nicht die Cooks Digital, das Datum ist der 27.06.
Mal ja, aber die ist schon vielleicht rum, wenn ihr das hier hört, das meine ich damit. Ne? Wir haben den 21.06. beim Aufnehmen, raus geht das am Montag, dann ist es vielleicht, wenn ihr es nicht am Montag hört, schon zu spät für euch.
Ja, okay. Dann wären wir soweit durch, haben auch gut die Zeit, glaube ich. Ich habe die gerade gar nicht im Blick.
Nö, ich auch nicht, aber wir sind über eine Stunde, aber ist ja nicht schlimm. Ja. Ihr macht das ja nichts
genügend,
mehr. Ja. Mir auch nicht mehr. Ich bin da jetzt entspannt.
Ja, gibt keine Flüge mehr inlands.
Genau. So, und mehr ist da nicht dazugekommen. Ansonsten würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr uns Feedback gibt. Bewertung bei iTunes haben wir ganz lange nicht mehr reingeguckt. Wenn ihr es getan habt und wir haben euch nicht erwähnt, Entschuldigung. Ab der nächsten Sendung gucken wir vorher wieder rein. Ich habe das irgendwie in die Vorbereitung nicht mehr genommen.
Und Spotify Daumen hoch machen oder wie es da
geht. Ja, Spotify irgendwas machen, was uns hilft. Und Kommentare gerne, nicht nur Tom, sondern auch alle anderen, gerne bei Termfrequenz zu den Shownotes, die wir uns
insbesondere immer für Twitch, wenn ihr Markus auf Twitch sehen wollt, dann in die Kommentare rein, dass ihr das...
Also wenn du das willst, du, dieser eine Mensch, der hier gerade zuhört, besorgt dir 10 Wegwerf-E-Mail-Adressen und kommentiere 10-mal vor, sonst wird das nichts wert, glaube ich. Deal steht.
Okay.
Damit... Wir verzichten auf ein Ding des Monats in diesem Monat. Wir hatten eine Idee, aber terminlich haben wir es nicht hingekriegt. Das wird also noch kommen. Wir verraten jetzt aber einfach nicht was.
Nein.
Und damit hören wir uns im nächsten Monat wieder.
Bis dann.